Gott hat keinen Plan für dich. Ich habe bewusst einen provokanten Titel gewählt, weil wir so ziemlich alle das Gegenteil von diesem Satz kennen. Gott hat einen Plan für dich. Ich habe das mal umformuliert. Und Untertitel ist: Gott hat keinen Plan für dein Leben. Mit Betonung auf dein. Ich hoffe, im Verlauf der Predigt wird es klarer, was ich damit meine, dass Gott keinen Plan für dein und mein Leben hat. Ich möchte kurz eine Szene beschreiben im Neuen Testament aus dem Johannesevangelium. Da kommt Jesus nach Jerusalem an einem Sabbat. Er geht an den Teich Bethesda. Dort hat es eine Säulehalle, wo diverse Kranke liegen und die warten auf eine Heilung. Jesus geht dort rum und dann sieht er irgendwann einen Mann, der ist schon seit 38 Jahren dort, und den heilt er. Dann gibt es ein wenig ein Tohuwabohu und die religiösen Eliten finden, was geht hier am Sabbat, jemand heilen, das geht gar nicht, wer war das? Und dann finden sie heraus, es war Jesus. Dann konfrontieren die Priester und die religiösen Eliten konfrontieren Jesus und sagen, hey, geht gar nicht, am Sabbat heilen. Und dann antwortet Jesus, okay, im Johannesevangelium 5, Vers 17, da geht es, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken, und weil er wirkt, wirke auch ich. Okay, warum antwortet Jesus so? Ich meine, das ist in keinster Weise eine Antwort auf den Vorwurf der Priester, warum er am Sabbat heilt. Jesus antwortet ist, mein Vater wirkt, darum wirke ich. Egal, was für ein Tag das ist, egal, wie die Konventionen sind, wenn mein Vater wirkt, dann wirke ich. Und weil er dann noch gesagt hat, weil mein Vater wirkt, darum wirke ich, wurden die Religiösen noch viel wütender auf ihn, weil er sich mit Gott gleichgestellt hat. Sie wollten ihn deshalb töten. Jesus antwortet wieder, Johannes Evangelium 15, Vers 19, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Das heißt, Jesus hat gar keine andere Wahl. Wenn der Vater wirkt, muss er wirken. Er kann sich das aussuchen, wann er wirkt, wie er wirkt und wo er wirkt. Selbst wenn er den Sabbat würde wollen, heiligen, er kann es nicht. Wenn der Vater jetzt wirkt, muss es der Sohn auch tun. Es sind diese beiden Sätze aus dieser Begebenheit. Nachher folgte noch eine lange Predigt von Jesus, die die Pharisäer nicht wirklich milder stimmt. Sie beschließen ihn nachher zu töten und suchen nach einer Gelegenheit. Aber diese beiden Sätze waren der Grund, die mich zu dieser Predigt bewegt haben. Gott wirkt. Und darum wirkt der Sohn. Es war immer so eine Als ich zum Glauben gekommen bin, wurde mir immer wieder gesagt, Gott hat einen Plan für dich. Er weiß, was los ist. Folge ihm. Tu, was er dir sagt. Geh, wo du hinschickt. Tu, was er dir aufträgt. Und das hat in mir so ein Bild erzeugt von einem General, der in einer Kommandozentrale sitzt und sagt, dich schicke ich dorthin und dich schicke ich dorthin und du tust das und du tust das. Klar, der Heilige Geist befähigt einem, das zu tun. Und wir werden begabt, das zu tun. Aber es war trotzdem so ein Bild in mir von Gott, der befehligt, der seine Truppen ins Feld schickt, um sein Königreich zu bauen. Er befiehlt, ich führe aus, eher weniger gehorsam als mehr. Aber das war das Bild, das ich hatte. Der Ausführende bin ich. Ich bin zwar begabt und befähigt, aber Gott befiehlt, ich führe aus. Das war das Bild, das ich hatte. Und dieses Bild wurde von diesen beiden Sätzen auf den Kopf gestellt. Denn das stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Wenn Gott befiehlt, ich solle ausführen, dann wird die Verantwortung mir auf die Schultern gelegt. Dann bin ich derjenige, der Gottes Werk vollbringt, mit Hilfe von seinem Geist und begabt und alles. Aber ich bin derjenige, der Gottes Werk vollbringt. Ist doch komplett, da passt was nicht zusammen. Ich kann doch nicht Gottes Werk tun. Das geht doch nicht. Egal wie gesalbt und begabt und befähigt und mit Geistesgaben ich überhäuft worden bin, ich kann doch nicht Gottes Werk tun. Darum der Satz, Gott hat keinen Plan für mein Leben. Er will nicht, dass ich X, Y und Z durcharbeite. Einige Beobachtungen aus diesem Text, die ich mit euch gerne teilen würde, die ich mich da zu diesem Gesinnungswandel gebracht haben. Gott, der Vater, hat nie aufgehört zu wirken. Auch im Alten Testament, wo, eins zu weit, noch nicht lesen, okay. Technik. Vater hat nie aufgehört zu wirken. Er ist derjenige, der ständig am Wirken ist. Seit Anfang der Schöpfung bis heute hat er nie aufgehört zu wirken. Selbst im Alten Testament, wo keine Propheten auf dem Plan standen, auch dann, wenn das Volk weit weg war, Gott hat nie aufgehört zu wirken. Der Vater hat nie aufgehört zu wirken. Bis heute nicht. Wir als Gemeinde sind abhängig von Gottes Wirken. Als Konsequenz, weil der Vater nie aufgehört hat zu wirken, wirkt auch Jesus. Und wir als der Leib Jesus hier auf Erden wirken, weil der Vater wirkt. Weil Jesus wirkt. Weil der Vater und Jesus gemeinsam wirken, wirken auch wir. Wir handeln nicht, die Gemeinde handelt nicht im Auftrag von Jesus, sondern wir handeln, weil Jesus handelt, weil der Vater handelt. Das ist eine ganz andere Denkweise, eine ganz andere Herangehensweise, als ich bin geschickt, um etwas zu tun. Nein, ich tue, weil Jesus tut. Wir tun, weil Jesus tut. Wir tun, weil der Vater tut. Ein weiterer Punkt ist, Jesus kann nichts von sich aus tun. Jesus ist der perfekte Mensch, gesalbt und begabt mit allem, was Gott hat. Und dennoch macht er nichts aus eigenem Antrieb heraus. Er macht nur das, was er den Vater tun sieht. Nichts mehr und nichts weniger. Und wenn wir das auf uns münzen, die nicht, bei weitem nicht so perfekt sind wie der Sohn, das gilt noch viel, in viel größerem Maß für uns. Wir können nichts tun aus uns selbst heraus. Wir können nur das tun, was wir dem Vater tun sehen. Wir können nur das tun, was wir Jesus tun sehen. Es gibt kein Handeln außerhalb dessen, was der Vater tut. Entweder wir sind als Gemeinde dort, wo der Vater handelt, oder wir sind es nicht. Oder als Einzelperson, entweder bin ich dort, wo der Vater handelt, oder ich bin es nicht. Es gibt keinen Plan für mein Leben. Es gibt nur Gottes Handeln und entweder tue ich, was er tut, oder ich tue es nicht. Kein Plan für mein Leben. Tun, was der Vater tut, oder nicht tun, was der Vater tut. Was ich hier beschreibe, ist ein Ideal, in dem wir uns wiederfinden sollten. Zu wissen, was der Vater tut und dann genau das auch tun. Zu wissen, was Jesus tut und dann genau auch das tun, was er tut. Und nicht mehr und nicht weniger. Und nicht unsere eigenen Pläne verfolgen oder denken, wir haben einen Auftrag von Gott, den müssen wir jetzt erfüllen. Nein, tun, was Jesus tut. Und nicht, was wir denken, wozu wir beauftragt worden sind. Denn Gott wirkt. Er ist schon da. Er geht voraus und imitieren ihn und folgen ihm. Jetzt, wenn es so geht wie euch, dann entmutigt mich das. Weil wie kann ich in jeder Lebenssituation erkennen, wo Gott gerade ist? Ich meine, einigen von uns gefällt das leichter, die sind etwas spirituöser, etwas gesalbter und die wissen eher, wo Gott ist, und andere sind eher ein wenig untalentierter und unbefähigter. Ich zähle mich zu der zweiten Kategorie. Aber manchmal stolpere auch ich in Situationen, wo Gott am Wirken ist. Und dann erlebe ich, wie gewaltig er ist, dann erlebe ich, wie herrlich er ist. Aber das ist eher so ein Hineinstolpern in Gottes Wirken. So, ey, wow. Aber ich mache das nicht planmäßig. Es ist kein Lebensentwurf, weil es schwierig ist. Und da darf ich profitieren von Paul, von Petrus. Der hat nämlich ein paar weise Worte geschrieben, genau zu dem Thema. Wir sollen uns von dem nicht entmutigen lassen, dass wir das nicht können. Im 2. Petrusbrief 1, Vers 3 steht: In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben vor ihm nötig ist. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben, und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Und das ist das Ermutigende. Es kommt nicht darauf an, wie geistlich wir sind. Es kommt nicht darauf, wie weit wir schon gewachsen sind, wie tief verwurzelt wir sind, wie begabt wir sind. Es kommt darauf an, dass wir wachsen. Es kommt auch nicht darauf an, wie schnell wir wachsen, sondern es kommt darauf an, dass wir wachsen. Wir sollen nicht perfekt sein, aber wir sollen perfekt werden. Und nicht aufhören, perfekt zu werden. Es ist ein wenig ein auf das Kopfstellen unserer Denkweise. Der Prozess der Heiligung ist vielleicht vielen bekannt, aber es geht nicht darum, wer wir sind, als vielmehr, wem wir folgen. Und es kommt auch nicht darauf an, wo wir sind, sondern wohin wir gehen. Das ist das Entscheidende. Wie die Pilgerreise von John Bunyan. Es kommt darauf an, auf dieser Pilgerreise zu sein, anzufangen. Er hat den Schlüssel für das Königreich ganz zu Beginn bekommen. Das Eintrittsticket hat er ganz zu Beginn bekommen, hat das ganzen Weg mit sich rumgetragen. Aber er ist auf dem Weg gegangen und das ist das Wichtige. Welchem Wegweiser folgen wir? Wenn wir an diesem Punkt sind, dann haben wir dann bekommen solche Bibelverse plötzlich eine andere Dimension. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Früher hatte ich Mühe damit. Ich dachte, also vollkommen auf Deutsch perfekt. Ihr sollt perfekt sein, wie ich perfekt bin. Wenn ich den Maßstab hier ansetze, dann scheitere ich, weil ich bin nicht perfekt. Wenn ich es aber als Wegweiser verstehe, um dorthin zu kommen und mir Gott alles gegeben habe, damit ich dort auf diesem Weg vorwärts komme. Ich werde ihn hier auf der Erde nie erreichen. Ich werde nie an den Punkt kommen. Der einzige Mensch, der das je geschafft hat, ist Jesus. Er ist der perfekte Mensch. Er hat das geschafft. Auch wenn ich es als Wegweiser betrachte, um dorthin zu kommen, dann ist das eine Ermutigung. Dann weiß ich, irgendwann komme ich dort an. Irgendwann komme ich an diesem Punkt an. Ich habe seit meiner Teenagerzeit hatte ich Probleme mit einem Gewicht. Und ich habe diverse Male versucht abzunehmen. Und das ging meistens auf die Hüfte. Ich habe abgenommen, wieder zugenommen und an meinem traurigen Höhepunkt hatte ich 167 Kilo, was zu viel war, definitiv. Das habe ich auch selbst eingesehen. Das Problem ist, viele Normalgewichtige glauben, wenn man nur weniger isst, dann nimmt man automatisch ab. Stimmt nicht. Stimmt vielleicht für Normalgewichtige, dass es eine direkte Korrelation gibt zwischen Kalorienaufnahme und Körpergewicht, das stimmt für Normalgewichtige. Wer aber über längere Zeit mal Übergewicht hatte oder hat, bei dem stimmt das eben nicht mehr, weil dort ist zu viel im Körper durcheinander gekommen, der ganze Hormonhaushalt, all das ist durcheinander gekommen. Ich habe dann angefangen vor 5 Jahren, mich schlau zu lesen und festgestellt, dass die Mechanismen, welche zum Abnehmen führen, erst so seit 15, 20 Jahren wirklich erforscht werden und bekannt werden. Das heißt, alles, was irgendwie vor den 2000ern gesagt wurde, dass es richtig ist, wie man Gewicht verliert, kann man in die Tonne kippen, stimmt alles nicht. Das ist der Grund, warum all die Therapien und all das so kläglich scheitern für die große Masse. Es gibt immer wieder mal Individuen, die das können, aber für die große Masse stimmt das eben nicht. Ich habe dann festgestellt, dass es eine entscheidende Erkenntnis gibt, dass das was und wann man isst, wichtiger ist als das wie viel. Dann kann es immer zum Paradox kommen, dass jemand, der ein Kaloriendefizit hat, trotzdem zunimmt. Und wenn jemand, der einen Kalorienexzess hat, trotzdem abnimmt, wenn man das Richtige zur richtigen Zeit isst. Ich hatte meine Rückschläge, vor allem während den Feiertagen und den Ferien habe ich immer so meine Rückschläge, weil ich dann meistens undisziplinierter werde. Aber ich weiß, was jetzt funktioniert. Seit ich erkannt habe, wie die Mechanismen funktionieren, habe ich 40 Kilo abgenommen oder knapp 40 Kilo. Und ich weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ich weiß, wie es weitergeht. Aber es hat Bedarf, dass ich anders anfange zu denken über Essen und über das Vorwärtskommen und über das Abnehmen. Die Geschichte, warum ich das erzähle, ist, weil es eine Parallele hat zu unserem Glaubensleben. Wenn wir das Gleiche immer wieder und immer wieder machen und es wird auch immer und immer wieder die gleichen Resultate hervorkommen. Unser Denken, wie wir wachsen, wie wir näher zu Gott kommen, darf sich erneuern, darf sich verändern. Wir sind eben nicht die Gesandten, sondern Gott geht voraus und wir gehen ihm hinterher. Es ist entgegen dem, was wir immer wieder hören, Gott schickt mich, Gott sendet mich. Ja, aber Gott ist schon dort, wo er mich hinschickt. Er ist den Weg schon gegangen, auf den er mich schickt. Und er ist am Ziel und er ist mit mir drin und er ist derjenige, der am Anfang steht. Also er macht die ganze Kette durch. Wenn ich Gott suche, suche ich, wo Gott ist und nicht, wo er mich hinschickt. Und mit diesem anderen Denken können wir wachsen, können wir vorwärts kommen. Doch wie machen wir das? Und dazu habe ich ein anderes kleines Beispiel. Das ist aus der Apostelgeschichte. Auch mal, um euch den Kontext zu geben. Petrus und Johannes sind unterwegs zum Tempel. Dort sitzt ein Blinder. Den heilen sie. Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus. sei geheilt, der Blinde wird sehend. Und das erzürnt wieder die Pharisäer und die geistlichen Eliten, weil das im Namen von Jesus gemacht hat. Sie holen Johannes und Petrus, stellen sie vor den Hohen Rat und sie sagen, böse Buben, tut das nicht nochmals, sonst gibt es Konsequenzen. Aber die Pharisäer haben auch Angst vor den Konsequenzen, die ihnen widerfährt, wenn sie den Johannes und Petrus etwas antun. Also verwarnen sie sie nur, schicken sie sie weg. Tönt harmlos. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es nur Wochen her ist, als Petrus im Hof vom Hohen Rat saß und die gleichen Männer Jesus zu Tode verurteilt haben. Das heißt, diese Warnung war für Petrus, die ist ihm wahrscheinlich eingefahren. Es sind die gleichen Männer, die Jesus zu Tode verurteilt haben, warnen jetzt Petrus und Johannes vor Konsequenzen. Also, ja. Darum gehen sie zurück zur Gemeinde und dann Apostelgeschichte 4, Vers 24 bis 31. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam einmütig an Gott wandten, mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat und das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unser Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was sollen die aufbegehren, was soll das Aufbegehren der Nationen, was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. In diesem Text stehen einige Prinzipien, was wir beten können und wie wir unsere Sichtweise ändern können. Es geht nicht um diese fünf Prinzipien, die ich kurz vorstelle, geht nicht darum, ein Rezept fürs Beten anzubieten. Das soll es nicht sein. Es soll es sein, dass wir unser Denken, unsere Sichtweise auf unser Leben, das nicht uns gehört, ändern. Das Gebet der Gemeinschaft. Wenn wir erfahren wollen, wo Gott wirkt, was er gerade tut, dann ist die Gemeinschaft etwas vom Wichtigsten. Sie haben gemeinsam, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Wer Mühe hat, zu wissen, wo Gott wirkt, sucht sich jemand, mit dem er beten kann, um das herauszufinden. Das sucht sich in der Gemeinschaft, um zu beten, wo wirkt Gott. Gemeinsam finden wir leichter heraus, wo Gott wirkt, was sein Plan ist, was er tut. Wir sind ein Teil eines Leibes, wir sind keine abgetrennten Gliedmaßen, sondern wir sind Teil eines Leibes. Darum müssen wir diesen Teil des Leibes auch aktivieren, um zu wissen, wo Gott wirkt. Das Gebet der Schöpfungskraft. Das ist eine schwierige Nuss. Du bist es, der alles geschaffen hat, das ganze Universum. Okay, das können wir alle noch einigermaßen unterschreiben. Gott ist der Schöpfer. Alles, was ist, ist durch ihn. Aber ist auch das Auto, das ich gekauft habe, von ihm? Oder das Häuschen, das ich gebaut habe? Oder das Studium, das ich absolviert habe? Oder was auch immer ich erreicht habe? Ist das auch von Gott? Wer in der Illusion lebt, dass wir irgendetwas aus unserer eigenen Kraft geschaffen haben in unserem Leben, der wird Schwierigkeiten haben zu sehen, wo Gott wirkt. Wir müssen unser Denken ändern. Alles, was wir haben, alles, was wir meinen zu schaffen, stammt aus der Hand Gottes. Hier braucht es eine andere Denke. Alles, was ich besitze, mein Haus, mein Auto, mein Job, meine Intelligenz, meine Schönheit, was auch immer, ist von Gott. Nichts, was ich habe, ist von mir geschaffen. Alles ist von Gott. Wir müssen dieses Denken ändern, wenn wir sehen wollen, wo Gott wirkt, was er tut und was er macht. Das Gebet der Souveränität. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Ach, das ist, wir sind nicht Opfer von einem Schicksal oder Gott verliert irgendwann die Kontrolle oder Gott ist überrascht von irgendeiner Situation. Alles, was geschieht, ist unter seiner Macht. Auch wenn irgendetwas Böses und Unheilvolles geschieht, wirkt er dadurch Gutes. Nicht, dass er das Böse und Unheilvolle bewirkt, aber selbst in dem Bösen wirkt er das Gute. Und selbst das Böse, das zur Zerstörung beabsichtigt wurde, braucht er, um Gutes zu schaffen. Und das ist die Souveränität Gottes. Er kann alles, was die Menschen tun und versuchen und planen und handeln und zerstören wollen, kann Gott gebrauchen, um Gutes zu schaffen. Er ist absolut souverän. Und das müssen wir erleben in unserem Denken und vergegenwärtigen. Gott ist souverän in jeder Situation. Und es wird nicht einfacher, das Gebet der Furchtlosen. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Sie hatten erlebt, wie Jesus vor Wochen getötet wurde. Und sie wissen, dass wenn sie weiter das Evangelium verkündet, dass ihnen auch Schlimmes droht. Sie wissen, dass ihnen der Tod droht. Sie haben nicht um Bewahrung gebeten. Sie haben nicht Gott darum gebeten, dass sie vor dem bewahrt werden. Nein, sie haben um Furchtlosigkeit und Unerschrockenheit gebetet. Sie haben gebetet, dass sie vorwärts gehen dürfen, im vollen Wissen, dass es ihnen das Leben kosten kann. Und einigen hat es das Leben gekostet. Wer sich vor den Konsequenzen fürchtet, der wird Schwierigkeiten haben zu sehen, wo Gott handelt. Ich habe es in meinem eigenen Leben oft gesehen, wusste ich ganz genau, das müsste ich jetzt machen. Und wenn ich es dann gemacht habe, habe ich gesehen, Gott wirkt. Und wenn ich es nicht gemacht habe, habe ich auch gewusst, jetzt habe ich eine Chance verpasst, jetzt habe ich verpasst, wo Gott wirkt. Aber wenn wir Angst davor haben, unser Ansehen zu verlieren, unseren Job zu verlieren, unser Leben zu verlieren, werden wir, oder unser Eigentum oder was auch immer wir zu verlieren haben, wenn wir Angst davor haben, etwas zu verlieren, werden wir nicht erkennen, wo Gott wirkt, was er tun wird. Hier müssen wir unser Denken ändern, immer mehr erkennen, was Gott tut und eine Sicht für die Ewigkeit entwickeln, wo wir alles und noch viel mehr wiedererhalten. Und das Letzte ist das Gebet der Macht. Wenn wir dann an dem Punkt angekommen sind, dass wir wissen, jetzt sind wir dort, wo Gott handelt und wir tun das, was Gott tut, dann dürfen wir auch beten: Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Dann wird das auch Realität. Wenn wir dort sind, dann wird das Realität. Dann dürfen wir darum bitten und wir werden es auch erhalten. Aber nur, wenn wir dort sind, wo der Vater auch handelt und nicht dort, wo wir glauben, dass er uns hingeschickt hat. Diese fünf Prinzipien sind dazu da, zu üben, darin zu wachsen, vorwärts zu kommen, so wie Petrus es geschrieben hat, denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Es ist ein Wachstum, ein Kennenlernen, ein Vorwärtskommen. Kein Plan für mein Leben, ein Nachfolgen. Wir werden jetzt eine kurze Zeit dann haben, wir werden hören ein Instrumental und dann, ich lasse die Folie mal noch stehen, betet darüber, nehmt euch ein wenig Zeit, reflektiert, was der Geist euch aufs Herz gibt, sodass ich eure Gesinnung erneuern kann. Mit ein neuer Geist, eine neue Gesinnung.